Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz, ich bin Mathe- und Lerncoach. Mein heutiger Gast ist Christine Stein. Beinahe wäre Christine Lehrerin geworden, wenn sie sich nicht nach dem Staatsexamen anders entschieden hätte. Heute arbeitet sie selbstständig als Organisationsentwicklerin und Lernbegleiterin und arbeitet unter anderem mit zukünftigen Ausbildern und Führungskräften. Zudem ist sie ehrenamtlich als Schulcoach unterwegs. Im Interview sprechen wir über die Wichtigkeit, Schule und Wirtschaft stärker zu vernetzen, über die Auswirkungen und Bedeutung des Lernraumes und über den problematischen Begriff der Leistung und Leistungsfähigkeit und warum dieser Begriff für ganz viele Berufsbilder überhaupt nicht passt. Es freut mich sehr, dass ich Sie als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gern. Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Christine Stein. Ich lebe jetzt seit fast 8 Jahren in Hamburg. Ich komme aber eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, von der schönen Küste. Dort habe ich studiert, habe dort Lehramt studiert, bin aber nach dem ersten Staatsexamen schon ausgestiegen und habe dann beschlossen, okay, die Schulwelt, zumindest das Schulsystem, so wie ich es wahrgenommen habe zu der Zeit, passt nicht gut zu mir und bin seitdem eigentlich in der Erwachsenenbildung tätig. Die meiste Zeit davon selbstständig gearbeitet, im Training, habe also Seminare gegeben, ganz am Anfang einfache Sachen, so wie Englischunterricht, aber dann über meine eigenen Weiterbildungen natürlich mich da auch weiterentwickelt und bin da auch geblieben. Ich war zwischendurch mal ein paar Jahre angestellt in der Personalentwicklung und habe dort für einen Konzern intern gearbeitet, sowohl dort Trainings gegeben als auch konzipiert oder externe PartnerInnen eingekauft, aber bin jetzt seit fast 5 Jahren wieder selbstständig unterwegs, also freiberuflich, solo selbstständig, was ja ein schöner Begriff ist, den wir irgendwie seit der Corona-Zeit geprägt haben.
Ja, super interessant. Du hattest gesagt, dass das Schulsystem so für dich nicht passte. Was hat nicht gepasst?
Ja, ich glaube, mit Blick jetzt zurück kann ich sehr wahrscheinlich sagen, dass ich echt daran also ausgebrannt wäre, wenn ich in dem System hätte arbeiten müssen, weil für mich ganz viele Rahmenbedingungen nicht funktionieren. Ich bin jemand, der sehr großen Wert auf individuelle Arbeit legt. Ich mag mit einzelnen Menschen zusammenarbeiten. Ich mag Gruppen entwickeln und dafür sorgen, dass sie sich weiterentwickeln. Im Schulsystem habe ich aber den Eindruck, dass alles in eine feste Form gepresst werden muss, Vorgaben erfüllt werden müssen und vor allem einfach ja Noten geschrieben werden müssen, damit irgendwo eine Vergleichbarkeit herrscht. Und mir war das alles zu starr, zu wenig flexibel und zu fest vorgegeben. Und die wenigen Erfahrungen, die ich auch in Privatschulen machen konnte, die ich in den letzten Jahren nochmal gemacht habe, oder jetzt meine neue Tätigkeit als Schulcoach hier an einer Hamburger Schule, die bestätigen eigentlich genau das. Also tatsächlich pädagogische Arbeit sehe ich, kommt viel zu kurz. Ich will nicht sagen, dass sie nicht möglich ist, aber sie kommt viel zu kurz. Und ich bin sicher, ich hätte da an der einen oder anderen Stelle immer wieder versucht, gegen anzukämpfen und weiß nicht, wie weit ich da wirklich gekommen wäre.
Das ist alles total nachvollziehbar, weil ich würde auch behaupten, da hat sich nicht so viel getan in den letzten Jahren.
Ja, das fürchte ich auch.
Aber das ist natürlich auch ein großes Problem, ne? Dass ja viele einfach auch schon während des Studiums gar nicht erst in den Lehrerberuf reingehen oder auch aus dem Lehrerberuf rausgehen, aus genau diesen Gründen. Und das ist natürlich schon, wenn wir über Lehrermangel sprechen, ja auch ein großes Problem.
Total. Und ich sehe das mit einem absolut weinenden Auge, weil zum einen, ich kann das natürlich total nachvollziehen, weil es mir ja auch so ging. Ich war natürlich viel weniger mutig, weil ich gehe nicht aus einem System heraus, wo ich irgendwie verbeamtet war oder bin, sondern ich bin ja schon vorher ausgestiegen. Das heißt, der Schritt war jetzt weniger mutig, als manche andere KollegInnen das jetzt tun. ich kann das auch total verstehen und im Prinzip begrüße ich das, weil ich glaube, dass wir diesen Clash des Systems dringend nötig haben. Auf der anderen Seite, ich bin auch Mutter eines Sohnes in der 8. Klasse. Ich sehe das natürlich auch absolut besorgt, weil wenn die ganzen guten LehrerInnen jetzt alle gehen und sich eben neue Chancen suchen auf dem Arbeitsmarkt, dann A, was bleibt dann zurück? Und B, wer wird dann eigentlich überhaupt noch unterrichten? Also wir stellen ja jetzt schon fest durch den Mangel, dass einfach viele Stunden gar nicht unterrichtet werden oder nicht, schon gar nicht in der Qualität, wie wir sie auch brauchen. Und das sehe ich total, also wirklich besorgt, ja.
Ja, ist kein Trend, der schön ist, ne? Also das ist sehr, sehr besorgniserregend.
Ja, und die Diskussion um, wir müssen jetzt alle, also alle LehrerInnen, die noch da sind, sollen jetzt länger arbeiten, damit sie die Zeiten abdecken, das ist natürlich eine totale Farce und macht das Ganze ja nicht besser. Also wenn ich jetzt schon am Rande meiner Möglichkeiten bin und die meisten sehen ja von außen immer nur die unterrichteten Stunden, ne? Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden unterrichte, dann scheint das ja lächerlich, wenn ich, also im Vergleich zu einem Vollzeitjob mit 40 Stunden, aber wenn ich dann natürlich, klar, ne, Vor- und Nachbereitung, eigene Weiterbildung, Recherche, Elternarbeit oder sonstige Sachen noch dazu zähle, dann komme ich ja auf ein Stundenvolumen, das gar nicht machbar. Und da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Diskussion jetzt irgendwie kommt, zu sagen, ja, da müssen halt alle jetzt mal ein bisschen mehr arbeiten. Das macht es nicht besser und wird, glaube ich, das System nur verschlimmern.
Ja, ich hatte ein Interview mit einer Lehrerin, die sagte, die hat sich runterstufen lassen auf 75%, um eigentlich normal Vollzeit arbeiten zu können. Und das war eigentlich schon ganz, ganz erschreckend. Also, dass viele wirklich ja runterstufen, ja fast müssen, um dann danach quasi nur noch den Vollzeitjob übrig zu haben. Das ist ja schon eine ganz perverse Logik eigentlich. Also ganz, ganz erschreckend.
Das ist ganz schrecklich, vor allen Dingen, wenn du deine Arbeit gut machen willst. Und wir reden ja nicht davon, die nächsten 30 Jahre von denselben Karteikarten abzulesen, die ich irgendwie damals geschrieben habe. Ne? Also an so ein, zwei Lehrer aus meiner Schulzeit erinnere ich mich da. Ich kann das heute natürlich irgendwie verstehen, weil die Zeit ist ja gar nicht da, mich weiterzuentwickeln. Aber wenn ich jetzt auch noch dazu lernen will, neue Konzepte aufnehmen will, das digitale Arbeiten mit aufnehmen möchte, muss ich mich ja auch selbst damit beschäftigen. Es wird mir ja nicht alles hingelegt und es wird mir nicht alles vorbereitet. Ich muss das also selber machen, muss mich vernetzen in der Welt da draußen, muss also Zeit damit verbringen. Und das ist ja kaum noch möglich, also schon gar nicht in der bezahlten Arbeitszeit. Und ich sehe das auch an Freundinnen, die auch im Schuldienst noch sind, die auch natürlich an den Wochenenden und an den Feiertagen und in den Ferien sitzen und arbeiten für die Schule, sei es korrigieren von irgendwelchen Arbeitsleistungen oder schriftlichen Leistungen, die erbracht wurden, als auch natürlich Vorbereitung, ne? Und da rede ich hier noch gar nicht von Ausstattung, ne? Meine Freundin hat irgendwann gesagt, ich muss mir meine ganze Technik alles selber beschaffen, ne? Jeden Laptop, den ich benutze, muss ich mir alles selbst zulegen und bezahlen von meinem eigenen Geld, um damit arbeiten zu können zu Hause. Finde ich absurd.
Ja, irre. Also das, ja, nicht schön, das zu hören, aber es ist ja leider die Realität.
Ja, genau. Und es kann so schön sein. Das ist eigentlich das, was mich immer so ärgert daran, weil es an sich natürlich ein toller Job ist. Und ich bin auch traurig, dass ich den in der Form gar nicht machen kann, weil es wirklich ja, also in der Tat, ich habe sehr früh beschlossen, Lehrerin zu werden und habe immer mit einem sehr positiven Blick auf das Thema geguckt. Und auch heute ist für mich Lernen und Entwicklung total wichtig. Und ich sehe das wirklich als einen von vielen tollen Jobs in Deutschland. Aber der wird so nicht, oder der ist so nicht auszugestalten, wie wir das, glaube ich, alle gerne wollten. Und das ist echt schade. Und da muss dringend was passieren. Ich sehe schon, dass da einige natürlich dran schrauben. Und es gibt eine Menge guter Bewegungen in Deutschland von LehrerInnen, die sich darum bemühen, was anders zu machen. Privatschulen versuchen das ja auch schon ganz anders, auf einer anderen Ebene natürlich. Aber ich bin da auch echt ungeduldig. Ne? Das geht echt mir zu langsam.
Ja, vor allen Dingen, wenn du selber ein Kind in der Schule hast, ne? Was ja jetzt gerade in diesem System ist. Ne? Also ich meine, ja, wir arbeiten alle da dran oder auf ganz, ganz vielen, an ganz, ganz vielen Stellen, um da Veränderungen reinzubekommen, was eh schon gar nicht so einfach ist. Aber alles, was sich dann verändert, verändert sich ja erst in ein paar Jahren. Das heißt, die heute in der Schule sind, die müssen das ja trotzdem irgendwie überleben.
Ja, und tatsächlich ist es ein Überlebensmodus, ne? Also mein Sohn hat in den letzten Jahren Strategien entwickelt, da wirklich mit Augen zu und durch irgendwie durchzukommen. Ich habe Glück, weil er eine starke Persönlichkeit ist und ich glaube, daran nicht kaputt geht. Aber ich weiß auch von anderen Beispielen, wo das wirklich ganz doll auch an ja, psychische Grenzen geht, ne? Dieses Schulleben. Und das finde ich schon sehr bedenklich, weil das kann eigentlich auch nicht unser Ansinnen sein, dass wir unsere Kinder da nur durchschleusen und die müssen noch das aushalten. Das sind ja alles so Begriffe, die eigentlich mir richtig Beklemmung besorgen, ehrlich gesagt. Also ich habe da immer mal so, kriegt da wirklich, ja, so sich richtig Angst eigentlich, ne? Weil das kann doch auch nicht unser Wunsch in der Gesellschaft sein, dass wir das aushalten, ne? Dass wir Kinder da durchschleusen. Sicher mit einer guten Idee grundsätzlich, klar, Bildung, steht ja dahinter. Aber so wie es jetzt ist, also marode Gebäude, überarbeitete LehrerInnen, schlechte Konzepte, kaum Ausstattung und dann noch ganz viel psychischer Stress, der dazu kommt, das kann doch nicht die Lösung sein.
Ja, es ist fast egal, wo man hinguckt. Es ist schwierig.
Ja, absolut. Wie gesagt, mir tut es ein bisschen leid. Ich will da gar nicht so drauf rumhauen, natürlich. Das ist auch gar nicht so meine Absicht, sondern es ist wirklich also so eine Mischung zwischen Frust und gleichzeitig aber auch irgendwie der Suche nach Ideen. Ne? Also irgendwas zu tun, um das zu verändern und zu unterstützen. Das war ja einer der Gründe, warum ich jetzt als Schulcoach ein Ehrenamt aufgenommen habe, weil ich wirklich gedacht habe, naja, ich kann ja auch nicht nur meckern. Ne? Ich kann mich ja nicht nur hinstellen und meckern über irgendwas. Ich kann es ja auch versuchen mitzugestalten. Und da bot sich diese Gelegenheit. Bei uns an der Schule, also wo mein Sohn auch ist in Hamburg, dort haben Eltern diese Initiative gegründet, schon vor vielen, vielen Jahren, und suchen dort immer ehrenamtliche Coaches, die eine 7. Klasse im Idealfall bis zur 10. begleiten und die dann auf dem Arbeitsmarkt ja, begleiten, betreuen. Also da geht es dann erstmal darum, was hast du eigentlich für Wünsche, ne? Wo möchtest du hin, was gibt es da draußen eigentlich für Jobs, was gibt es für Firmen und wie bewirbst du dich, ne? Wie schreibst du eine Bewerbung und all sowas. Also das, was früher LehrerInnen gemacht haben, versuchen wir dort mit Hilfe von Coaches, die alle ja in der Wirtschaft arbeiten und tätig sind, irgendwie zu unterstützen. Weil zum einen glaube ich, dass LehrerInnen da keine gute Berater sind, weil sie selbst ja gar nicht in der Wirtschaft tätig sind, also eigentlich die Wirtschaft nicht kennen und B, dann ja auch eine andere Ausbildung haben und einen anderen Hintergrund, dass dort Fähigkeiten erwartet werden, wie Berufscoaching oder eine, weiß ich was, das ist eigentlich irrsinnig, also kann man eigentlich gar nicht erwarten.
Ja, und es entlastet ja dann auch in dem Moment die Lehrer, die ja sowieso schon viel aufgeladen bekommen haben, dass zumindest dieses Thema sich da jemand anderes drum kümmert, ne, und vielleicht da auch gut aufgehoben ist.
Ja, genau. Also das soll so als Tandem sein. Ne? Also ich arbeite jetzt in diesem Fall mit dem Klassenlehrer dort eng zusammen und wir tauschen uns darüber aus. Ich bin jetzt erst wirklich am Anfang des Projektes. Ne? Also ich fange damit gerade an, aber das ist so die Idee. Wir tauschen uns aus und ich begleite ihn jetzt die nächsten Jahre mit seiner Klasse mit und kann da ein bisschen gestalten und unterstützen. Ich habe auch schon in meinem Netzwerk rumgefragt, wer hat Lust, auch mal vielleicht eine Stunde mitzugestalten und über seinen oder ihren Beruf zu sprechen, sodass da ein bisschen der Horizont erweitert wird. Und da gab es total viel Rückmeldung. Alle haben gesagt, ja cool, das machen wir auch, da unterstützen wir. Und das sowieso aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass wir viel mehr Wirtschaft und Schule vernetzen müssen. Also, dass wir viel mehr in den Austausch kommen, weil im Moment fühlt es sich an wie zwei unterschiedliche Welten, die wenig miteinander zu tun haben, außer eine Schnittstelle, nämlich am Ende, wenn die Kids aus der Schule kommen und in die Wirtschaft sollen, dann beschwert sich die Wirtschaft, dass die ja nicht gut genug ausgebildet sind, um in der Wirtschaft zu landen. Und andersrum, die Schulen beschweren sich zu Recht zu sagen, ja, was ist eigentlich die Kompetenz der Zukunft? Was müssen wir denen denn beibringen, damit die dann in der Wirtschaft auch eigentlich ankommen?
Ja, ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dieses Vernetzen von Schule und Wirtschaft ist ja auch ein Stück weit die Grundidee von dem Podcast hier.
Genau.
Weil es eben so große Überschneidungen tatsächlich gibt. Und es ist nicht nur die eine Schnittstelle am Ende, sondern natürlich alles an Mustern, die wir in der Schule haben, die finden wir 1:1 genauso in den Unternehmen an ganz vielen Stellen. Und das macht es natürlich noch schwieriger, in der Schule was zu verändern, wenn die Gesellschaft und auch die Wirtschaft am Ende ganz, ganz viel eigentlich ja auch darauf aufbaut momentan. Das heißt, der Umbau der Schule muss einhergehen mit dem Umbau der Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad und auch einem Umbau der Unternehmen. Und das ist natürlich, das macht es noch schwieriger in der Schule, was zu verändern.
Ja, weil ja auch komplett rechtliche andere Systeme dahinter stecken. Und ich glaube aber auch, dass die Wirtschaft sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich darauf ausgeruht hat, ne, dass in der Schule etwas ausgebildet wird, was dann in der Wirtschaft sozusagen zur Verfügung steht. Und aus meiner Sicht ist das zu einfach. Ich glaube, dass wir alle, die in der Wirtschaft tätig sind, viel mehr im System Schule unterstützen müssen, damit die jungen Menschen dort richtig und gut ausgebildet werden und entsprechend ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen dann eingesetzt werden können. Also die Schnittstellen, die wir, ich sag mal, punktuell auch haben, das Thema Praktikum, ne, ist aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt, wird viel zu spät eingesetzt, zumindest so, wie ich das wahrnehme und erlebe. Und die Wirtschaft oder die Unternehmen nehmen das gar nicht richtig als Aufgabe wahr. Und ich finde, das ist eine gesellschaftliche Pflicht auch, ne, da zu unterstützen. Und das, finde ich, fehlt eigentlich noch an vielen Stellen.
Da macht ihr ja einen guten Anfang mit diesem Projekt. Und ich finde das, ich wollte da auch nochmal drauf zurückkommen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Sache. Und ich hoffe, dass sich das auch vielleicht die eine oder andere Schule oder die eine oder andere Organisation ja für sich mit übernimmt. Weil ich glaube, machen kann man es im Grunde ja an jeder Schule. Und wird ja auch Unternehmen Unternehmen helfen, Mitarbeiter zu finden. Weil das
Ja.
sind ja die, die da sitzen. Und ich sag mal, ein Unternehmen, was oder Menschen aus der Wirtschaft, die Schüler so begleiten von 7. bis 10. Klasse, die stehen natürlich nachher, wenn es um Jobs geht, vielleicht auch eher weiter oben als Unternehmen, von denen die Schüler noch nie gehört haben.
Ja, absolut. Das ist definitiv ein Punkt. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weil ich es nicht ganz genau weiß, aber mein Hörensagen ist sozusagen, Schulen oder man darf als Unternehmen ja keine Werbung machen in Schulen. Das wäre natürlich der einfachste Weg. Ne? Ich mache dort Werbung für mein Unternehmen und sage, yay, kommt doch alle zu mir, ich bin ja so toll. Aber es gibt eben doch andere Möglichkeiten, Projekte mit anderen Unternehmen gemeinsam das umzusetzen. Und ich glaube auch, dass da viel mehr Potenzial ist. Ich mache zum Beispiel oder ich bereite AusbilderInnen auf ihre Ausbildereignungsprüfung vor und habe da eine große Schnittstelle natürlich auch zu den Menschen, die am Ende Schulabgänger ja suchen, um sie für ihre Ausbildung zu gewinnen. Und mal abgesehen von ganz wenigen Unternehmen, die eher keine Probleme haben, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen, sind die allermeisten da und sagen, ja, wir finden eigentlich niemanden. Ne? Und da gibt es dann viele Gründe, warum sie niemanden finden, aus ihrer Sicht betrachtet. Aber was die wenigsten bisher verstanden haben, ist, dass sie auch auf die SchülerInnen zugehen müssen und ihnen Angebote schaffen müssen, schon viel früher als eine Stellenausschreibung, zu sagen, hey, guck mal hier, ich habe einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz für dich. Also schon viel früher im Bereich Praktikum was anzubieten, auch im Bereich Schülerjobs schon was zu machen oder eben im Ehrenamt zu sagen, gibt ja einige, so wie diese Hackerschool-Geschichten, ne, wo man schon in Kombination mit anderen Unternehmen was weiß ich, das Coden lernen kann und so. Das sind ja alles Maßnahmen, um früh auf junge Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, wir haben ein tolles Unternehmen oder wir haben einen spannenden Job, den du in Zukunft machen kannst. Und das wird bisher aus meiner Sicht von ganz wenigen Unternehmen nur genutzt. Und da ist so viel Potenzial noch. Schulen können das, glaube ich, gut gebrauchen. LehrerInnen würden unterstützt, weil andere dabei helfen, auszubilden und vorzubereiten auf Wirtschaft. Und Unternehmen können davon profitieren, weil sie einfach die jungen Menschen schon für sich begeistern können, wenn sie es gut machen.
Ja, ganz wichtige Punkte. Welche Rolle hat Schule auf deinem Weg gespielt?
Bei mir stand das Thema Sozialverhalten eigentlich stark im Vordergrund. Also die Fächer, der Inhalt, den ich dort gelernt oder nicht gelernt habe, hat wirklich eher eine Nebenrolle gespielt. Ich habe nie gelernt und bin, ich sag mal, durch aufmerksames Zuhören so weit mitgekommen, dass meine Noten dafür immer ausgereicht haben. Also ich war nie Klassenbeste, aber das war auch nicht mein Anspruch. Ich bin da so durchgekommen. Also inhaltlich würde ich sagen, hat Schule eigentlich gar keine Rolle gespielt. Aber alles, was so zwischenmenschliche Interaktionen waren, aber auch außerschulische Projekte, das hat mich eher interessiert. Also ich habe Schülerzeitung mitgestaltet und aufgebaut und ich war Schülersprecherin und Klassensprecherin und habe in so Gremien gearbeitet. Ich habe dann parallel im Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern im Vorstand gearbeitet und habe Workshops gegeben für andere, die Schülerzeitung machen wollten. Also in solchen Organisationen war ich irgendwie immer tätig. Ich habe immer viel kommuniziert, habe schon wahrscheinlich damals viel genetzwerkt. Das hat mich schon geprägt. Auch muss ich gestehen, der Umgang mit anderen SchülerInnen war nicht immer leicht für mich. Ich hatte immer das Gefühl, ich ecke oft an. Ich war wahrscheinlich auch zu direkt, zu laut, ne? So die üblichen Beschreibungen und bin da nicht immer gut klargekommen. Auch das hat mich natürlich geprägt, ne, in diesem System.
Ja, total interessant, weil im Grunde ist das ja das, was du heute auch machst, ne?
Ja, in der Tat, genau. Das waren so die Sachen, die mich schon immer interessiert haben und genau, die ich auch heute mache. Netzwerk steht da ganz weit vorn. Inzwischen weiß ich ein bisschen mehr über meine Persönlichkeit, was ich damals nicht wusste, was heute inzwischen bestätigt ist. Meine ADHS-Diagnose zum Beispiel, die spielt natürlich oder hat schon immer eine Rolle gespielt. Das habe ich nur damals nicht gewusst. Also die vielen Ideen und die vielen Projekte und mich viel beteiligen und so und Vielfalt in meinen Themen zu haben, ne? Das war auch damals schon so. Also ich habe nicht in Anführungsstrichen einfach nur Schule gemacht, ne? Bin morgens nachmittags zurück, sondern habe da irgendwie parallel schon 1000 Sachen gemacht. Ganz viel mitorganisiert, irgendwelche Veranstaltungen ins Leben gerufen und so und war immer mit viel Energie an allen Themen dabei. Heute weiß ich, dass das natürlich ein Teil meiner Persönlichkeit ist und diese ADHS-Geschichte.
Ja, krass. Und dann hast du gesagt, naja, durch aufmerksames Zuhören kam man eigentlich schon in der Schule ganz gut mit. Das möchte ich nochmal rausstellen, weil das tatsächlich ein Thema ist, was tatsächlich so ist. Also jemand, der sehr, sehr aktiv zuhört und vielleicht auch mal hier und da was mitschreibt oder mitdenkt, sich meldet, der nimmt eigentlich schon sehr, sehr viel aus der Schule mit und der braucht danach oder daneben eigentlich gar nicht mehr so viel tun. Also wenn man sich ein bisschen leichter machen möchte, dann ist eigentlich der Unterricht genau der Hebel.
Das habe ich auch immer so erlebt. Ich finde ganz spannend, dass mein Sohn die gleichen Erfahrungen macht, ohne dass wir darüber vorher gesprochen haben. Ein bisschen bestärkt durch die Tatsache, dass die mündlichen Noten sehr viel mehr zählen als die schriftlichen Noten. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns damals schon so war, bei ihm ist es so. Und er hat erkannt, es ist eigentlich fast egal, was er in den schriftlichen Arbeiten schreibt, solange er in den mündlichen Noten eben sehr gute Noten bekommt, hat er gesagt, das gleicht sich dann super aus. Das macht also nichts, wenn hier und da mal in irgendeinem Vokabeltest eine 5 ist, völlig egal. Das ist das eine. Das zweite ist, das habe ich auch gehabt, das Gespräch mit ihm, dass er sagt, naja, dann ist mir wenigstens auch nicht langweilig im Unterricht. Wenn ich mich aktiv beteilige, dann geht ja der Unterricht schneller vorbei. Das fand ich auch ganz spannend. Naja, und genau das, ne? Er macht halt auch nichts, ne? Er macht keine Hausaufgaben, er lernt nichts zu Hause. Und das war bei mir damals genauso. Also ich habe meine außerschulische Zeit anders verbracht und eben nicht damit, jetzt noch was zu lernen. Die Noten haben auch gezeigt, dass das nicht nötig war. Ne? So muss ich es deutlich sagen. Also klar, es mag nicht jedem so leicht zufallen. Das war jetzt bei mir und ist bei ihm scheinbar ein bisschen einfacher. Aber ja, ich hatte auch den Eindruck, einfach in Anführungszeichen einfach mitmachen. Ne? Das hilft natürlich, wenn man ein bisschen extrovertierter ist. Ich glaube, dass Kinder, die sehr introvertiert, zurückhaltend sind und nicht so gerne vor Gruppen und so sprechen wollen, die haben das sehr viel schwerer, weil selbst wenn sie wollten, ist es ja nicht ihre Persönlichkeit, sich dauernd in den Vordergrund zu stellen. Und das tut mir immer ein bisschen leid, weil die kriegen dann im Zweifel auch noch schlechte Noten dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Das erlebe ich, wenn ich mich mit anderen Müttern unterhalte. Aber ja, in unserem Fall hat das gut geholfen oder hilft das gut, weil das hatte ich auch den Eindruck. Das aktive Mitmachen, ne? Es ist ja nichts anderes, was ich jetzt in meinen Seminaren oder Workshops auch gestalte, ne? Also ich gehe ja nicht hin und referiere, ne? Ich halte keine PowerPoint-Vorträge oder lese irgendwas vor, sondern wir erarbeiten meistens in Gruppen, Kleingruppen, verschiedenen bunten Aufgaben, die Themen. Das heißt, die Teilnehmenden bei mir in den Kursen machen ganz viel selbst, aber, und das entscheidend, immer in der Interaktion, also immer im Austausch mit anderen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schlüssel, wie man am besten lernt und sich Dinge neu aneignet. Und das ist ja genauso in der Schule, ne? Wenn ich dort im Unterricht aktiv mitmache, zuhöre und mich beteilige, wenn ich was weiß, das auch mitteile, dann hilft das, glaube ich, total viel.
Ja, dieses aktive Mitarbeiten ist ja im Grunde, also man lernt natürlich besser, je mehr über je mehr Sinne etwas geht, ne, weil es einfach für das Gehirn eine andere Relevanz bekommt. Und da bringt der Unterricht einfach viel mit, ne, von Zuhören über das, was ich mitschreibe, das, was ich selber sage. Ich höre das an von verschiedenen Personen. Ich mache mir Gedanken dazu. Wenn ich die Hand hebe, habe ich sogar ein kleines haptisches Element dabei. Ich gehe eigentlich da über alle Sinne. Und das ist das, was man halt einfach auch so ein bisschen unterschätzt. Und deswegen machst du es ja in den Workshops am Ende genauso, ne? Diesen Gruppen da, wo jeder aktiv irgendwie mitarbeitet, weil natürlich, je aktiver ich das mitgestalte, miterlebe, umso mehr Relevanz wird für mein Gehirn da ja auch hinterstehen am Ende.
Ja, das finde ich super. Das habe ich so auch noch gar nicht betrachtet. Auch das, selbst das Handheben, hast du recht, ne? Also jede aktive Tätigkeit fördert ja sozusagen das ganze Lernen, finde ich auch. Und was mir gerade nochmal so bewusst wird, ist, dass das ja auch, also das, was mein Sohn sagt, ne? Ihm ist da nicht so langweilig. Das gilt ja an der Stelle auch, wenn man es genau umdreht und sagt, es macht eben Spaß, ne? Es kann durch die Aktivität, die ich habe, ist nicht nur passives Zurücklehnen und irgendwie konsumieren, sondern ich bin aktiv, ne? Ich beteilige mich, ich tausche mich aus, im besten Fall noch mit anderen sozialen Wesen, was uns ja auch eher als Mensch sozusagen, ja, was uns stärkt, was uns besser macht, was uns motiviert. Und dann macht das Ganze mehr Spaß und durch mehr Freude und Motivation, wissen wir auch, lernen wir besser und leichter. Und es fühlt sich nicht so dröge an, ne?
Welche Werte hast du aus der Schule mitgenommen? Und welche Sicht auf Gesellschaft und Arbeitswelt ist damit für dich entstanden?
Ja, das finde ich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass mir Schule nicht so sehr viele Werte vermittelt hat. Ich glaube, dass ich mir die über meine außerschulischen Aktivitäten eher und auch durch die familiäre Prägung stark geholt habe, also was so Werte betrifft. Ich glaube, was natürlich ein Thema war, ist immer das Thema Leistung, Leistungsfähigkeit, Leistungsgesellschaft, weil das wurde uns ja früh vermittelt, sowohl also mir im Elternhaus als auch in der Schule, ne? Wenn ich eine gute Leistung zeige, werde ich dafür belohnt, ne? Ich werde gemocht von anderen, ich werde von LehrerInnen gemocht, weil ich schreibe gute Noten. Meine Eltern sagen, yay, super, tolle Noten. Also das wurde mir ja relativ früh vermittelt. Und dann hieß es ja auch lange, je weiter du in der Schule kommst, also je bessere Abschlüsse du erzielst, desto bessere Chancen hast du auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, mir wurde offensichtlich ja auch vermittelt, dass diese Gesellschaft Leistung akzeptiert und alles andere nicht so gern. Und das muss ich heute stark hinterfragen. Das wusste ich aber ja damals nicht. Heute würde ich sagen, ist das eigentlich ungesund und fühlt sich gar nicht mehr richtig an. Also vielleicht liegt es auch in meiner Sozialisation, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich komme ja auch aus dem Osten und da war das ja nochmal wichtig. Wichtiger eigentlich aus etwas herauszukommen, was nicht so gut war, ne, will ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich möchte das nicht werten, aber das war so ein bisschen die Denke, ne? Also musst dich echt anstrengen und dann schaffst du es in deinem Leben und dann kommst du zu was und kommst ganz weit. Und das ist natürlich, ja, nicht gesund, ne? Weil ich habe halt gelernt, ne, viel arbeiten macht viel Erfolg und viel, viel, ja, also nützt viel, ne? Anstatt Pause zu machen oder mich zu erholen oder auf mich zu achten, was ich nicht richtig gelernt habe, haben wir gelernt damals, Leistung zählt.
Ist natürlich ein Thema auch in der Gesellschaft, ne? Das, und im Grunde, für mich geht da immer so ein bisschen die Schere auseinander, weil auf der einen Seite ist Leistung an sich ja erstmal gar nichts Schlechtes. Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn man Leistung bringen möchte. Aber um Leistung zu bringen, dazu gehört zum Beispiel auch eine bewusste Pause. Ne? So. Mhm. Und das ist so wie das Auto auch zwischendurch tanken muss oder einen Ölwechsel braucht. So braucht der menschliche Körper das auch.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist aber natürlich immer die Frage, hänge ich alles an Erfolgsdefinition, an Glück und diese Sachen, hänge ich das immer nur an die Leistung. Das heißt, und das ist eigentlich das, wo ich finde, dass es problematisch wird oder auch in der Gesellschaft problematisch ist. Und deswegen haben wir eben auch so viele Menschen, die so ausbrennen, weil die einzige Definition von Erfolg oder von Glück einfach nur immer über die Leistung kommt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, wenn das der Hauptantrieb ist für ein Glücksgefühl.
Ja, ich unterstütze das total, was du sagst. Und gleichzeitig sehen wir ja auch bei Menschen, die nicht vermeintlich erfolgreich sind, nach der Definition, dass die eigentlich genau das Gegenteil für sich erleben, ne? Also relativ schnell in ein unglückliches Dasein rutschen und vielleicht auch in schlimmere Krankheiten abrutschen, Depressionen oder Alkohol oder ähnliches, weil sie vermeintlich nicht die richtigen Leistungen bringen, die vielleicht in dieser Gesellschaft anerkannt sind. Und das finde ich auch schlimm, ne? Also wir haben da, was du sagtest, diese Schere ganz weit, ne? Wir haben einmal die leistungsstarken Menschen, die toll und gefeiert werden und irgendwie, ne, per se glücklicher sein sollen, und die anderen, die keine Leistung bringen und nicht in der Gesellschaft so anerkannt werden dadurch. Ne? Mhm. Und dann frage ich mich zum Beispiel, woran machen wir Leistung fest? Das kommt mir gerade ein, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Pflegeberufe oder erzieherischen Berufe gehe, dann gibt es da eigentlich gar nichts, was den Erfolg so sichtbar macht. Ne? Also da gibt es keine großartigen Hierarchien, in denen man aufsteigen kann. Da hat man keine wertvollen, in Anführungsstrichen deutlich, ne, Ämter, die irgendwo in der Gesellschaft wichtig sind. Da mache ich in Anführungsstrichen nur meinen Job, und den mache ich wahrscheinlich auch gut, weil sonst, ne, würde das nicht irgendwie funktionieren in der Ebene. Aber wo machen wir denn da jetzt das Glück fest oder den Erfolg oder die Leistung?
Ja, die Leistung sehen wir da ja, da wo alles läuft. Also
ja, ja.
Ich hatte zuletzt einen Beitrag gesehen, da ging es um Assistenten und die Rolle von Assistenten im Berufskontext. Und da ist es ja im Grunde so ähnlich, weil im Grunde die machen... Also je besser eine Assistentin arbeitet, umso weniger siehst du die eigentlich und umso weniger merkst du die. Du merkst nur, oder es fällt nur auf, wenn die nicht mehr da ist, was sie eigentlich alles geleistet hat. Und im Grunde ist es mit den Pflegekräften so ähnlich, ne? So, solange die da sind, solange die eigentlich gut arbeiten, sieht man das eigentlich nicht. Aber man merkt es jetzt, wo die zum Teil ja auch wegbrechen und wegfallen. Ja. Ne, da fällt es jetzt auf, und daran merkt man eigentlich, wie schwierig unsere bisherige Definition von Leistung ist.
Ja, und das Gleiche kannst du ja auch für LehrerInnen umsetzen, ne? Also wenn LehrerInnen ihren Job machen und da gute Abschlüsse bei rauskommen bei den Kids und die alle irgendwie in unserer Gesellschaft ankommen, dann funktioniert das. Und wenn wir jetzt merken, oh, die Kompetenzen, die gelernt werden, die reichen vielleicht gar nicht für das Arbeiten in unserer Gesellschaft, und dann fehlen auch noch so viele LehrerInnen, also wir merken eben am Fehlen, ne, dass eigentlich etwas Wichtiges, Wertvolles fehlt, genau, dann merken wir eigentlich erst, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ne? Und als wir alle Eltern zur Corona-Zeit zu Hause unterstützt haben, haben wir erstmal gemerkt, was das bedeutet, ne? Kinder beim Lernen zu begleiten. Das ist ja bei vielen erstmal wirklich bewusst geworden.
Ja, es war immer leicht zu schimpfen auf den Lehrer. Aber wenn man dann plötzlich selber da saß und dem Kind jetzt was beibringen musste, das ist gar nicht so einfach. Und ich sag mal, bin so ein bisschen da drin, weil ich ja durchaus mit jungen Menschen arbeite. Aber meine Arbeit sitzt immer darauf auf, dass die vom Lehrer schon mal was gehört haben. Ich mache auch nicht dieses, ich bringe dir das ganz frisch bei. Und das ist verdammt schwierig.
Ja, das ist verdammt schwierig. Und dann ist es auch schwierig, das habe ich jetzt letzte Woche ja am eigenen Leib erfahren, als ich in dieser Klasse war. Ich wollte mich das erste Mal vorstellen, hatte vorher mit dem Lehrer auch alles abgestimmt, kommen diese Schule, das war schon ein Erlebnis per se, aber komme in diese Klasse, wo fast 30 Kinder sitzen, in einem wirklich schrecklichen Raum, wie ich finde. Also meine Wahrnehmung dieses Raumes war ganz schlimm, dunkel, oll, dreckig, alt, also keine schöne Lernatmosphäre. Und habe dann relativ schnell gemerkt, wie es ist, als einziger Mensch vor dieser Klasse irgendwie 30 SchülerInnen zu jonglieren und deren Bedürfnisse. Ne? Nun habe ich den, ich habe mich vorgestellt und habe dann gesagt, so jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen. Und dann kamen aus allen Ecken 35.000 Fragen, am liebsten gleichzeitig, sehr gern auch ungehemmt. Also da waren einige dabei, die das gar nicht bremsen konnten. Andere, die dann nicht zu Wort kamen, wo ich genau gemerkt habe, die wären auch neugierig, aber die, ne, kommen gar nicht dran. Also es war unheimlich schwer, das gleichzeitig zu jonglieren. Und ich arbeite in der Regel mit Menschen oder mit Gruppen. Ich arbeite gerne mit Gruppen, ne? Auch gerne mit Großgruppen, aber in einem anderen Format. Und wenn ich richtig in einem Workshop-Setting bin, bin ich mit so 10, 12 Leuten zusammen. Das ist natürlich gar kein Vergleich zur fast der dreifachen Menge an Menschen, die einem angucken und irgendwie alle gleichzeitig irgendwelche Bedürfnisse haben.
Ja, also das kommt ja auch noch dazu, ne? Als Elternteil. Ein Elternteil hat seine ein, zwei, drei Kinder da zu Hause, vielleicht auch mal vier, aber 30 ist schon was anderes. Die auch alle woanders stehen vom Inhalt, vom Thema, die auch alle andere Themen mitbringen, ne? Der eine hat Probleme zu Hause, der andere hat Liebeskummer. Also diese ganzen persönlichen Sachen, die ja auch noch alle, mit denen so ein Kind ja nun mal da sitzt in so einer Klasse. Aber ja, das ist schon nicht so einfach.
Nee, und das sind ja Dinge, die gerne dann zu kurz kommen, gerade die persönlichen Belange und Sorgen oder auch die Persönlichkeitsmerkmale, ne, die gar nicht in der Schule irgendwie relevant sind, ne, weil wir haben alle gelernt, eher die Dinge, so wie übrigens im Erwachsenenleben auch im Job, eher draußen zu lassen, ne, also irgendwas abzustreifen oder in den Schrank zu hängen, dann in den Unterricht zu gehen oder in den Job, in die Arbeit und dann nach dem Ganzen, also nach dem Unterricht, nach der Arbeit, das wieder aufzunehmen und damit wieder nach Hause zu gehen. Und diese Dinge haben ja gar keinen Platz oder wenig Platz, ne? In Schule vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber eigentlich auch nicht. Im Vordergrund steht Lernen und das Üben und Ziele erreichen und Noten schreiben.
Ja, und das ist ja auch das, was wir nachher dann, du hast es so schön gesagt, ne, was wir im Grunde in den Unternehmen nachher leider auch noch oft sehen, ne, dass wir im Grunde alles, was uns als Persönlichkeit ausmacht, irgendwo draußen lassen, ne, und einfach nur reingehen, unseren Job machen und damit das wieder nach Hause. Aber wann beschäftigt man sich denn dann schon mal überhaupt noch mit diesen anderen Themen?
Ja, und das wird besonders dann spannend, wenn es in meinen Workshops zum Beispiel um Selbstreflexion geht. Also wenn es darum geht, wie entwickle ich mich mit meinen Fähigkeiten weiter und nicht, wie lerne ich eine neue Computersprache oder eine neue Sprache oder was auch immer, sondern wie entwickle ich mich persönlich weiter. Ich begleite zum Beispiel Führungskräfte dabei, sich auf diese Rolle vorzubereiten oder eben mit Teams zu arbeiten oder so. Ne? Da stecken ja ganz viele Aufgaben in Führungskräften. Und was ich gestalte, ist oft wirklich mehr Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also wie nehme ich diese Rolle an und wie setze ich die für mich um und wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Da steckt schon ganz viel Selbstreflexion drin und ne, eine eigene Haltung, eigene Werte und so. Und ich merke aber ganz häufig, dass die erwachsenen Menschen, die mir gegenüber sitzen, noch nie in ihrem Leben über sich und ihre Persönlichkeit nachgedacht haben, weil das einfach nie Teil einer Bildung war bis hierhin. Also das ist für die komplett neu und da haben die sich noch nie mit auseinandergesetzt. Und das finde ich eigentlich auch erschreckend. Ja? Und das versuche ich gerade so ein bisschen, also da habe ich noch gar keine Antwort richtig, aber da überlege ich immer, wie gestalte ich das mit meinem Sohn eigentlich? Ne? Wie schaffe ich es, dass der schon mal anfängt, über sich mehr nachzudenken? Ich habe den Eindruck, dass die nachfolgenden Generationen das besser können, dass sie das mehr lernen als jetzt meine Generation zum Beispiel. Das wäre auch gut, weil ich glaube, das ist was, was wir in Zukunft wirklich brauchen. Also es ist eine der aus meiner Sicht wichtigen Kompetenzen, ne? Selbst zu reflektieren und sich selbst zu spüren und zu wissen, wie man selbst tickt und was man braucht.
Ja, ich glaube auch, dass das immer wichtiger wird und dass jetzt auch gerade die nachfolgenden Generationen da tatsächlich auch ein Stück weit ein anderes Bewusstsein für haben und das auch schon anders einfordern. Und ich glaube, dass das auch im Moment viel von diesem gefühlten Clash ausmacht zwischen den jungen Generationen und den älteren, weil einfach die Themen ganz andere sind.
Ja. Ich war nie dabei, als es früher schon immer Clash zwischen den Generationen gab. Ich kann nicht so richtig sagen, aber man weiß ja, eigentlich gab es das schon immer, ne? Also die Alten gegen die Jungen quasi, die gab es eigentlich schon immer, die Probleme. Also ja, wir entwickeln uns weiter als Gesellschaft, was ja erstmal was Gutes ist, ne? Weil die nachfolgenden Generationen eigentlich immer Dinge anders machen wollen als die davor, was ich super finde, weil das bedeutet, wir verändern uns, wir entwickeln uns und stehen nicht still. Das finde ich schon richtig. Aber ja, den Eindruck habe ich auch, ne, dass es jetzt viel darum geht, dass die Nachfolgenden, gerade die jungen Generationen, eine andere Wahrnehmung auch zu sich selbst und ihren Fähigkeiten und zu ihren Bedürfnissen haben als die Generation, in denen ich groß geworden bin und davor.
Was ja auch gut ist, ne? Also es ist ja eine Entwicklung, die ich eigentlich auch ja durchaus wirklich begrüße, dass jetzt mal auch da, ich sag mal von unten, durch die Jüngeren, auch der Druck auf dieses Thema oder die Sicht auf dieses Thema ein bisschen anders wird. Ne?
Ich kann es nur hoffen, ja.
Ja, diese Konflikte zwischen Generationen, die gab es schon immer und die ältere Generation hat immer auf die jüngere Generation geschimpft. Das war schon immer so. Das wird wahrscheinlich auch immer so sein und trotzdem hat jede nachfolgende Generation am Ende halt auch irgendwas wieder bewegt oder neue Impulse mit reingebracht, Veränderungen mitgebracht. Und ja, manchmal sind die durchaus auch schmerzhaft, solche Impulse, die man da bekommt. Weil wenn jetzt junge Menschen da entgegenkommen und die fangen an, sich mit Persönlichkeit auseinanderzusetzen und treffen jetzt auf jemanden, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, natürlich ist das erstmal, ja, reißt erstmal vielleicht auch eine Wunde auf bei jemandem.
Ja, genau, weil plötzlich Leistung nicht mehr im Vordergrund steht, ne? Und da wir aber alle noch gelernt haben zu leisten und Leistung sich auszahlt und belohnt wird, verstehen wir natürlich überhaupt nicht, wie jemand jetzt hingehen kann und sagen kann, ja, Moment, Leistung ist gar nicht mehr im Vordergrund, interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Bei mir ist eigentlich wichtig, ne, dass es mir mental und psychisch und physisch gut geht und dass ich meinen Teil zu dieser Gesellschaft beitragen kann und dass ich vielleicht unsere Welt ein Stück retten kann. Also da sind ja ganz andere Themen, die im Vordergrund stehen, als zu sagen Leistung, ne? Also wo sich andere oder die älteren Generationen häufig auf den Schlips getreten fühlen, ne? Weil das, sie fühlen zumindest, dass das ein Vorwurf ist an sie, ne? Dass sie sich nur um ihre Leistung gekümmert haben. Ich würde das auch nicht vorwurfsvoll sehen, weil so war es halt und das haben wir so gelernt und das heißt ja nicht, ne, dass das irgendwie, aber trotzdem können wir es ja verändern vielleicht und trotzdem können wir jetzt kritisch drauf gucken, aus meiner Sicht.
Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, ne? Das mag sich vielleicht für den einen oder anderen so anfühlen wie ein Vorwurf, aber es ist kein Vorwurf, ne? Wie du schon gesagt hast, ne? Das war einfach so und das ist ja auch das Bild, mit dem du noch aufgewachsen bist. Ich bin damit auch noch aufgewachsen. Das ist ja auch sehr, sehr normal gewesen in der Gesellschaft. Ne? Und das hat ja auch Gründe, warum das so war. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Da hängt ja auch eine Geschichte hinter, auch aus der Nachkriegsgeneration, die ja ganz viel wieder aufgebaut hat. Ganz viele Dinge, die wir heute so sehen, kommen aus diesen Nachkriegsgenerationen. Das ist eine ganz, ganz andere Zeit gewesen, wo ganz andere Dinge wichtig waren. Und das darf man einfach auch nicht vergessen, dass sich jetzt aber Zeiten an manchen Stellen ändern. Und es hatte auch Gründe, warum es halt damals.
Ja, absolut. Und ich finde auch, wir sollten es nicht als Vorwurf sehen und sollten nicht darüber diskutieren, wie wir gegen etwas ankämpfen können, sondern vielmehr überlegen, okay, was sind die Dinge, die wir verändern wollen und wie gehen wir sie an und vielleicht auch gemeinsam. Und das ist eigentlich immer der Blick nach vorn. Ne? Ich mag das gar nicht so sehr, nach hinten zu gucken, sondern vielmehr nach vorn und dann zu schauen, okay, welche Lösung braucht es jetzt, welche Alternativen brauchen wir und worauf wollen wir alle gucken. Und dass wir jetzt vielleicht alle nicht mehr so weitermachen wie früher, merken wir zumindest daran, dass wir so viele mentale Krankheiten haben, so viele Menschen, die krank sind, die das nicht mehr schaffen in dieser Leistungsgesellschaft mitzuhalten. Und das kann für mich jedenfalls nicht die Zukunft sein. Also das möchte ich gar nicht. Deshalb finde ich es sehr gut, wenn wir da auf andere Wege gucken und vielleicht in Zukunft in der 4-Tage-Woche oder in Teilzeit arbeiten. Wäre doch großartig, wenn uns das dabei hilft, als Gesellschaft gesünder zu werden.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Man sieht ja im Moment an der Krankheit, an den Krankheiten, dass das ein Problem ist momentan. Ganz, ganz gewaltig und ja auch ein größer werdendes Problem. Ne? Und wir müssen uns ja halt irgendwann schon die Frage stellen, ne, ob Krankheit in dem Ausmaß der Standard sein soll, ne? Oder ob wir nicht doch eher das eine oder andere vielleicht anders machen, um als Gesellschaft auch gesünder zu werden.
Ja, und es sind ja auch Kosten, ne, die dahinter stecken. Also kranke Menschen kosten Geld, ne? Die müssen wir als Gesellschaft auch stemmen, diese Kosten. Die müssen also aus den Versicherungen kommen und sonst wo. Das ist ja auf Dauer auch kann ja gar nicht wirtschaftlich sein. Also wie gesagt, bin kein BWLer, ne? Ich habe bin nicht gut in Zahlen, aber das kann ich mir selbst erklären, dass das auf Dauer nicht geht. Also wenn wir irgendwie jetzt mehr und mehr prozentual in Krankheiten rutschen und dadurch nicht arbeiten und arbeitsfähig sind, also produktiv oder irgendwas, eine Dienstleistung vollbringen können, weil wir krank sind zu Hause, dann kostet das auf der Seite Geld, weil das quasi nichts erwirtschaftet, ne? Also wir ne, schaffen ja nichts, also gehen der Erwerbsarbeit nicht nach. Und auf der anderen Seite kostet es dann auch noch, dass wir da Verpflegung, ne, und was weiß ich, Medikamente und Ähnliches zur Verfügung stellen. Also das sollten wir dringend auch unterbrechen, diesen Kreislauf, glaube ich.
Ja, das ist immer ganz interessant, ne? Weil wenn wir das mal rein kapitalistisch betrachten, dann können wir uns genau diesen Zustand gar nicht erlauben. Ne?
Ja, Genau.
Aber so weit ist das dann mit dem Kapitalismus manchmal nicht gedacht.
Nee, das stimmt. Ja. Ja, das wird ja auch nicht, das wird ja auch nicht so gern gesehen, ne? Also sich sowas mal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, was das eigentlich bedeutet, ne? Das sehen wir ja dann. Ich will jetzt hier nicht politisch werden, wirklich nicht, aber das sehen wir in einigen Forderungen von Parteien, die Dinge irgendwie abschaffen oder verändern wollen und wir uns aber gar nicht darüber im Klaren sind, was das dann im Umkehrschluss heißt, ne? Also wenn wir Zuwanderung hier in Deutschland nicht mehr ermöglichen oder erlauben wollen, dann heißt das auch, dass uns ganz viele Arbeitskräfte fehlen werden, die heute in diesen Jobs tätig sind. Und da gucken wir uns mal an, welche Jobs das sind und dann bin ich mal gespannt, was in der Gesellschaft passieren soll, wenn wir die Menschen nicht mehr haben und diese Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt werden.
Ja, das ist auch nicht immer alles so zu Ende gedacht. Das stimmt schon.
Nee, es erfordert natürlich auch komplexes Denken. Da sind wir wieder bei den Kernkompetenzen, die wir eigentlich auch brauchen, ne? Die in der Schule ausgebildet werden müssen, ne? Ich muss mir schon auch immer wieder hinterfragen, was sind das für, was hat das für Konsequenzen, wenn ich jetzt diese Handlung durchführe? Und das ist was, was wir in der Schule dringend brauchen, ne? Wir müssen viel mehr versuchen, so in Ketten zu denken, ne? Wenn ich dies tue, was passiert dann und was passiert dann und was passiert dann? Also bevor ich den Stein ins Rollen bringe, muss ich mir doch erst über die Konsequenzen klar werden. Das können Kinder und Jugendliche sicher nicht in dem Umfang, aber das müssen wir dort anfangen zu lernen.
Genau, ne, das ist ja ein Lernprozess am Ende des Tages, ne? Damit muss man halt einfach nur mal anfangen.
Ja.
Gut. Dann sind wir bei der Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu begrenzen auf drei Dinge, weil ich glaube, ich würde mir ganz viele Sachen wünschen und ich habe auch kein Ranking dahinter. Ich nehme jetzt mal die drei, die mir intuitiv einfallen. Also zum einen, und das liegt daran, dass ich letzte Woche ja gerade erst vor Ort war, ich wünsche mir so sehr andere Lernräume, andere Räume und Orte, an denen die Kids lernen können, wo sie sich wohler fühlen, wo es ihnen besser gehen kann, weil ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, in welchem Raum ich mich aufhalte und bewege. Also gerne andere Lernräume. Das muss sich aus meiner Sicht auf jeden Fall ändern. Was sich auch ändern sollte, ist dringend viel, viel kleinere Klassen, viel, viel kleinere Gruppen, Lerngruppen, wie auch immer, weil 30 Kids in einer Klasse von einem Lehrer oder vielleicht anderthalb, ne, wenn dann noch irgendwie ein Pädagoge oder sowas dabei ist, das reicht nicht aus. Also viel, viel kleinere Klassen. Und aus meiner Sicht sehr viel weniger Stoff, also Wissen, reines Wissen, sollten wir drastisch reduzieren, gern auf so gefühlte 20% von dem, was heute vermittelt wird, und eher auf solche Kompetenzen hinarbeiten. Wie gehe ich dann damit um? Ne? Wie erfasse ich neuen Stoff? Wie entwickle ich mich selbst? Und wie gehe ich mit so einer schnelllebigen Gesellschaft um? Also es sind viel wichtigere Dinge, die wir heute brauchen als Stoff, weil Wissen ist überall verfügbar, kann ich jederzeit in jedem Buch, in jeder Fachzeitschrift, in jedem Internet-Blogartikel nachlesen. Nur die Frage ist, was mache ich mit dem Wissen? Wie wende ich das an? Und das müssen wir lernen.
Ja, sind alles wichtige Punkte und ja, würde ich auch genauso zustimmen. Gerade auch Lernräume, ne, das ist ja natürlich ein Thema, ne? Und wenn man sich anguckt, wie manche Schulen aussehen, der ein oder andere, der ins Büro fährt, kann sich ja mal auch durchaus mal ab und zu die Frage stellen, ob er in so einem Umfeld, wie die Schulen manchmal aussehen, ob er da gerne hingehen würde, um zu arbeiten. Und ich glaube, die meisten würden sagen, nee, da würde ich sofort kündigen. Und Kinder können die Schule nicht kündigen. Da ist auch nicht so viel Alternative. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Lehrer, die auch da arbeiten müssen. Und da könnte man schon sehr, sehr viel machen.
Ja, und ich glaube, da muss man auch viel machen. Also ich war wirklich nochmal deutlich entsetzt, als ich letzte Woche in dieser Schule stand. Und die macht, ich will die gar nicht so schlecht reden, die macht an vielen Stellen ganz viel richtig, diese Schule. Und auch die Schulleiterin ist eine, aus meiner Sicht, ganz, ganz fähige Frau. Aber diese Gebäude sind wirklich entsetzlich. Und diese Räume, in denen die Kids unterwegs sind und sich aufhalten müssen, irgendwie 70% ihres Tages, das finde ich ganz erschreckend. Und da würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich finde, Lernorte machen einen Riesenunterschied. Das merke ich eben auch in der Erwachsenenbildung, ne? Das macht total was aus, in welchem Ort sich diese Menschen befinden und wie dort gelernt und miteinander gearbeitet werden kann. Nicht umsonst also viele Unternehmen wirklich Millionen ein, um ihre Gebäude zu bauen und auszustatten.
Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und für deine vielen wirklich wertvollen Impulse. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht und ist einfach ein Thema, für das ich wirklich brenne. Also vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.